die drei Fragezeichen sind der Shit. Jeder, der deine Stimme irgendwo Shit hört. Shit
bedeutet was Positives.
Ja.
Ja, okay. Bei uns ja, bei Rocket Beans ist Shit, genau.
Film ist für mich wie ein Zuhause. Filme vermitteln mir das Gefühl, ich bin in Sicherheit. Was macht diesen Erfolg der drei Fragezeichen aus? Und ich glaube, es ist wirklich eine Kombination. Und es ist das Glück vielleicht, uns drei zusammengesetzt zu haben.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Ja, und damit herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Hörspielplatz, unserem kleinen Plauschformat zum Thema Hörspiel und alles drumherum. Mein Kollege Colin Gebel und ich haben natürlich für die erste Folge dann auch gleich in die Vollen gegriffen, denn wir haben heute einen ganz großen der deutschen Hörspielszene am Start. Ich will gar nicht viel sagen, ich sage nur einfach herzlich willkommen, Jens Wawritschek.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
Fantastisch, ja. Das ist, glaube ich, aber auch genau der angemessene Rahmen, in dem man so eine Premierenfolge von unserem Podcast dann auch feiern kann.
Ja.
Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich muss sagen, ich oute mich jetzt mal direkt, man möge es mir nachsehen. Aber ich denke, Daniel, das gilt für dich ganz genauso. Wir sind ja beide mit deiner Stimme groß geworden.
Ja.
Und da ist natürlich eine gewisse Aufregung im Spiel, jetzt heute mit dir in einem Raum zu sitzen und auch den Menschen zu sehen und zu hören gleichzeitig. Das ist wirklich und ganz fantastisch.
Ist der Schock groß?
Ehrlich gesagt nicht, aber eben im positiven Sinne.
Okay.
Also gucken wir aber erstmal, wie sich das jetzt hier entwickelt mit der ersten Folge. Ich meine, es mag ja den einen oder anderen da draußen geben, der jetzt sagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, da klingelt noch nichts. Also vielleicht fangen wir einfach mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde von dir an. Mhm. Jens Wawritschek, wer ist das denn überhaupt?
Soll ich das beantworten?
Nein, da haben wir hochprofessionell, wie wir sind, was vorbereitet.
Ah.
Ich würde jetzt mal sagen, Audiomatz ab.
Diese Stimme kennt fast jeder.
Ja, ich hoffe, dass du dir schon einen Plan zurechtgelegt hast, wie wir hier vorgehen sollen.
Los, schieß los, ich hab nicht viel Zeit.
Ja, okay. Geboren 1963 in Dänemark, von Beruf Schauspieler, Sprecher, Synchronregisseur und Dialogbuchautor. Als Teil des Detektivtrios Die drei Fragezeichen spricht Jens Wawritschek den zweiten Detektiv
Peter
und ermittelt mit seinen Kollegen Justus Jonas und Bob Andrews rätselhafte Fälle und Geheimnisse aller Art.
Also, wenn ich gewusst hätte, wie das ist, wäre ich nie Detektiv geworden.
Und das schon seit über 40 Jahren in mehr als 200 Folgen.
Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir so berühmt sind.
Aber Jens Wawritschek ist noch viel mehr als das. Er hat in Hamburg, Wien und New York Schauspiel studiert, ist Filmfan und musikbegeistert seit frühester Kindheit und hat diese beiden Leidenschaften jetzt zu einem Debütalbum vereint. Welche Songs es auf die Platte geschafft haben, was sie ihm bedeuten und warum sich Jens Wawritschek besonders für vergessene Literatur interessiert, bereden wir jetzt. Herzlich willkommen, Jens Wawritschek.
Wahnsinn, was ihr da zusammengesucht habt.
Ja, du hast ja auch eine Menge gemacht. Also ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung habe ich ein paar Sachen erfahren, von denen hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Du warst halt Peter Shaw, jetzt muss ich es einfach so sagen.
Ich bin es immer noch.
Ja, stimmt, du bist es immer noch.
Ja.
Oder du bist halt Peter Shaw. Aber du hast ja schon 5 Jahre, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, bevor du ja als Peter angefangen hast, hast du schon auf der Theaterbühne gestanden. Mit 13 zum ersten Mal. Mhm. Auf der Theaterbühne und hast dich ja vorher als Schauspieler, als Theaterschauspieler versucht bzw. entwickelt.
Ja, naja, ich habe eigentlich die typische Karriere gemacht, also Karriere jetzt in Anführungszeichen, eines Menschen, der Schauspieler werden will. Ich habe ja später auch die Schauspielschule besucht, obwohl ich vielleicht auch es mir hätte einfacher machen können und einfach nur im Sprecherbereich vielleicht meine Brötchen verdient hätte. Aber ich glaube, das war für mich immer ganz wichtig, dass Theater war immer für mich Nummer eins. Ich habe auch regelmäßig Theater gespielt und ich spiele nach wie vor auch viel Theater. Und es ist mir auch wichtig, mit Lesungen live aufzutreten. Das ist eine andere Art von Herausforderung, sich ganz körperlich auf die Bühne zu stellen und auch sich der Kritik auszusetzen, als nur die Stimme zu verleihen. Nur meine ich gar nicht so despektierlich, weil das ist auch wirklich eine finde ich, eine Disziplin, die man beherrschen muss und die besser oder schlechter gemacht wird. Aber ich finde es ganz wichtig für mich, weil ich eigentlich ein sehr schüchterner Mensch bin, dass ich gerade diese Ängste, mich auszustellen, auch angehe und darum mich komplett zeige und nicht nur im Dunkeln stehe und ins Mikrofon spreche.
Ah, jetzt muss ich aber den Hobbypsychologen mal raushängen lassen. Wie der Drang dann auf die Bühne zu gehen und sich diesen Ängsten zu stellen, kam der über die Liebe zum Film oder kam der durch welches Ereignis, was dir gesagt hat, ich muss da rauf, weil ansonsten kriege ich es nicht hin?
Das weiß ich nicht. Also diesen Wunsch hatte ich schon als Kind. Ich erinnere mich, dass meine Fantasie immer sehr gut funktioniert hat und ich habe mich schon sehr früh in andere Welten gedacht und für mich gespielt und andere Kinder sozusagen engagiert, um meine Spiele mitzuspielen. Sobald ich irgendwie gelernt hatte zu schreiben, habe ich angefangen, kleine Theaterstücke zu schreiben oder Filme nachzuspielen tatsächlich. Ich weiß, als ich das erste Mal Sissi gesehen habe mit Romy Schneider, war sofort klar, ich würde die ganze Sissi-Trilogie nachspielen, hatte dann ein Mädchen aus der Nachbarklasse schon engagiert als Sissi. Ich wollte Karl-Heinz Böhm ersetzen. Es war etwas merkwürdig. Ich meine, ich war da so 10 oder noch jünger. Aber insofern, ich kann das gar nicht mehr an einem bestimmten Ereignis festmachen. Ich glaube, das ist einfach in mir drin, aus welchem Grund auch immer.
Und würdest du sagen, die Bühnenerfahrung, die du bis dahin hattest, war dann hilfreich, um auch die Stimme richtig zu präsentieren?
Ich weiß nicht, ob ich erst auf der Bühne war und dann vor dem Mikrofon. Das ging so ziemlich gleichzeitig los, weil ich als Kind, wenn man so will, entdeckt wurde, weil unser Deutschlehrer gesagt hat, heute Nachmittag kann man beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg vorsprechen. Die brauchen Kindersprecher. Und da bin ich, was mich heute immer noch verblüfft, weil ich eben eigentlich schüchtern war, aber innerlich natürlich einen sehr starken Wunsch nach so etwas hatte, bin ich hingegangen, habe einen Aufsatz in die Hand gedrückt bekommen, habe den vorgelesen und wurde dann verpflichtet für den Aufsatzfunk. Und das war so vielleicht ein bisschen bevor dann auch über das Besetzungsbüro des NDRs ich einen Anruf bekam, beziehungsweise meine Mutter oder meine Eltern, dass eben die Hamburger Kammerspiele einen Jungen brauchen für ein Stück. Und so kam das Theater dann dazu. Das lief so ein bisschen parallel.
Ich könnte jetzt noch weiter fragen, aber ich versuche halt dir auch dann das Wort zu
lassen. Es war übrigens eine große Enttäuschung, das erinnere ich, als ich dieses erste Theaterstück gespielt habe an den Kammerspielen, als ich erfuhr, dass, weil ich Kind war, dass man nicht jede Vorstellung spielen durfte. Da gab es ja dieses Kinderschutzgesetz, so. Das gibt es heute wahrscheinlich viel stärker als damals. Und darum musste ich alternieren mit einem anderen Jungen. Ich durfte die Premiere spielen, das war schon mal toll. Aber natürlich war plötzlich so ein Rivale da. Und das fand ich interessant. Also da habe ich auch gemerkt, ja, Jensi, du bist hier nicht der einzige Sonnenschein, sondern da kommt der nächste gleich hinterher. Aber es war, diese ganze Zeit erinnere ich sehr, ich erinnere das sehr lange, auch später noch, also dass ich eigentlich immer froh war, wenn man mich privat nicht angesprochen hat. Ich war froh, dass ich einen Text hatte. Ich hatte auch Lust zu spielen und mich darzustellen, aber ich war von einer fast schmerzhaften Schüchternheit, wenn es darum ging, irgendwie privat mitzumischen mit den anderen Schauspielern oder ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das war auch später, als ich anfing, diese großen Hörspielproduktionen zu machen und nicht nur in Hamburg, sondern dann so rumgeschickt wurde und plötzlich in Stuttgart saß oder in, Saarbrücken, Frankfurt, war es für mich immer einen Spießrutenlauf in den Frühstücksraum morgens zu gehen, weil ich Angst vor den Kollegen hatte, insofern, dass ich nicht wusste, was soll ich mit ihnen reden? Gebt mir meine Rolle.
Aber wie war das dann? Ich meine, du hast jetzt gerade diesen Switch schon angesprochen, so in den Mitte, Ende 70er. Wenn man deine Biografie sich anschaut, was du alles so gesprochen hast, dann ging es ja eben mit dem Europa-Label für dich so richtig bergauf, sag ich mal, in der Popularität und vor allem natürlich bei Kids, mhm, bei Jugendlichen, bei potenziell ja auch Gleichaltrigen. Mhm. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil ich, klar, in der möglichen, in Anführungsstrichen, Konkurrenzsituation jetzt mit anderen Menschen vom Fach ist das ja eine Geschichte. Aber wenn du jetzt in die Schule gehst, in die Klasse kommst, dich mit Gleichaltrigen irgendwie unterhältst und auf der anderen Seite bist du halt Peter Shaw, ein absoluter Rising Star in diesem wachsenden Hörspielmarkt. Das war ja ein mega Erfolg. Wie war das für dich dann so im Alltag?
Naja, das wurde eigentlich nicht thematisiert. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in der Klasse oder von irgendwelchen Mitschülern angesprochen worden zu sein. Ach, du bist doch einer von den drei Fragezeichen. Ich glaube, die Zielgruppe war quasi nicht eine Generation nach uns, aber die waren ein bisschen jünger als wir. Und vielleicht liegt es daran, dass man mich in der Klasse in Ruhe gelassen hat. Ich weiß, dass sich jemand mal in die Vorstellung in den Kammerspielen zum Beispiel geschummelt hat und im Publikum saß und mir irgendwas beim Applaus zugerufen hat, wo ich am liebsten im Boden versunken wäre. Aber das war kein Thema. Diese ganze, wenn du sagst, dass diese Popularität, die vor allen Dingen ja das Produkt, die drei Fragezeichen erlebt haben oder erleben, nicht so sehr wir als Sprecher. Vielleicht inzwischen ist es anders, aber damals waren wir ja sehr anonym. Die war kein Konflikt in meiner Kommunikation mit Mitschülern oder mit Freunden. Vielleicht, weil ich es selber auch nicht so wichtig genommen habe. Man muss immer dazu sagen, die drei Fragezeichen haben zwar diese unglaubliche Flächenwirkung, aber wir haben es ja nicht jeden Tag aufgenommen. Es waren vielleicht 3 oder 4 Aufnahmeblöcke im Jahr, pro immer 2 Tage. Und dann bleiben immer noch über 300 Tage, an denen man was anderes macht. Und für mich war halt immer klar, ich will Theaterschauspieler werden. Ich habe sehr früh angefangen, Theaterstücke zu lesen. Und wirklich, ich war begeistert, auch sehr früh schon im Kulturring der Jugend und bin ins Theater gegangen, habe Schauspieler dann tatsächlich auch interviewt, die ich bewundert habe. Und darum waren die drei Fragezeichen zwar wunderbar, aber auch neben diesen ganz anderen Hörspielen, die ich gemacht habe beim NDR oder in den anderen ARD-Anstalten, schönes Wort, war das nicht so, hat das mich nicht so besetzt.
Und du hast aber eine Menge gemacht, ne? Ich habe mich jetzt gefragt, du warst ja tatsächlich auf dieser berühmten Lee Strasberg-Schule in New York. Mhm. So, kannst du ein bisschen was davon erzählen? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du dieses Method Acting und all so ein Kram? Musstest du das durchexerzieren?
All so ein Kram ist gut. Hör mal zu, mein Junge. ja, das musste ich durchexerzieren auf der Lee Strasberg Schule, weil das ist ja deren Methode halt, the method. Der Schauspielunterricht ist da halt anders aufgebaut als bei uns, obwohl das ja alles so ineinander übergeht und ich würde mich überhaupt nicht als Method Actor bezeichnen, obwohl ich da 3 Jahre war. Ich war vorher in Wien und in Hamburg und ich war nicht sehr glücklich an den Schauspielschulen, an denen ich war. Und ich hatte eine Woche Urlaub in New York mit einer Freundin und ging an dieser Schule vorbei und dachte, Lee Strasberg, da ist doch Paul Newman, Marlon Brando, Al Pacino, die ganzen großen Schauspieler waren doch bei Lee Strasberg. Und da bin ich reingegangen, auch wieder so ein merkwürdiger Moment, wo ich doch eigentlich so schüchtern bin, und habe gefragt, ob man vorsprechen kann. Und die haben gesagt, ja, die haben sich erstmal, und das fand ich zum Beispiel wirklich einen Unterschied zu allen Schauspielschulen, die ich vorher kennengelernt hatte, die haben sich mit mir hingesetzt und haben sich über eine Stunde erstmal mit mir unterhalten, um festzustellen, wer ich bin, warum ich an diese Schule möchte und ob ich vielleicht ein Wahnsinniger bin, der gleich die Schule in die Luft sprengt oder ob ich wirklich ein seriöses Interesse an der Ausbildung habe. Und nachdem sie sich mit mir unterhalten haben und natürlich auch erfahren haben, dass ich bereits in einer Ausbildung bin, haben sie gesagt, ja, ich könnte vorsprechen, sie würden mir einen Text geben und den könnte ich vorbereiten, mehr oder weniger, und da würde ein Lehrer mit mir dann sich eine halbe Stunde zurückziehen. Und so war das dann. Und dann haben die gesagt, ja, okay, ich könnte da anfangen. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich kann ich gar nicht anfangen, weil ich habe weder das Geld jetzt, um in New York zu leben und auch die Schule zu bezahlen, die nicht wahnsinnig teuer war, aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, $1,500 im Jahr, was ich damals einfach nicht hatte. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich komme aber in einem Jahr wieder. Und dann bin ich zurück nach Hamburg geflogen und habe ein Jahr, und das war natürlich ein unglaubliches Privileg, synchronisieren können und solche Sachen, und habe ein bisschen Geld gespart. Außerdem war mein Vater inzwischen leider gestorben und ich bekam eine Halbwaisenrente. Und so konnte ich diesen Aufenthalt mir in New York leisten und bin ein Jahr später im tiefsten Winter, wirklich in einem eisig kalten Winter nach New York gegangen, ohne wirklich zu wissen, was da auf mich zukommt, weil die Schule sich weder um Unterbringung noch um irgendwas kümmerte, außer um den Unterricht. Und den fand ich sehr, sehr wirrsam. Gibt es nicht so ein Wort? Also so reichhaltig.
Kunterbunt.
Ja, aber also du es ist wie ein Vollkornkost. Also du hast was davon. Es ist nicht irgendwie Zuckerwatte gewesen. Es war was. Und außerdem, natürlich ist diese, ihr müsst euch das so vorstellen, 1986, als ich nach New York gegangen bin, ging keiner nach New York. Da war die Stadt richtig tough. Und es war nicht so, dass man mal eben rüberflog. Es war ein großes Ding. Es war eine Riesenaufregung. Und das war das Tolle, weil du musstest in dieser Stadt auch überleben und irgendwie klarkommen. Und es war nicht so, es war natürlich wahnsinnig touristisch, aber nicht so wie heute. Es ist nicht dieses, also diese Globalisierung, dass wir überall sofort sein konnten, vor Corona, die gab es damals noch nicht oder zumindest nicht in meinem Bekanntenkreis. Und darum war das auch eine wirkliche Lebensschule, in die ich da gerutscht bin. Und das war großartig. Und ich bin von New York eigentlich nie losgekommen, bis heute. Ich würde sagen, die einzige Stadt, wo ich sofort sagen würde, ich ziehe da morgen hin, egal was ist, ist New York.
Jetzt auch trotz Corona?
Das ist, ja, ich würde vielleicht jetzt nicht gerade losfliegen, aber die Energie von New York und auch, und das klingt ganz merkwürdig, New York rührt mich wirklich, weil ich finde, New York ist wirklich wie ein Brennglas, und du hast das menschliche Leben in dieser Stadt so konzentriert vor dir. Und das, ich habe die tollsten Menschen da kennengelernt, die tapfersten Menschen, die witzigsten Menschen, auch ganz traurige Schicksale, aber mich hat diese Stadt, zum Beispiel im Vergleich zu Berlin, Berlin ist eine Stadt, die mir eher ein bisschen Angst macht manchmal, weil ich sie sehr spröde finde, nicht überall, aber da gibt es Ecken, die finde ich echt spröde. Das ging mir in New York nicht so sehr, obwohl ich da auch Sachen erlebt habe, die nicht schön waren, aber irgendwie ist das eine Stadt, die ständig in Bewegung ist, und darum hat man das Gefühl, okay, jetzt bist du am Boden, aber das kann morgen wieder anders sein.
Ja, und ich denke mal, es wird auch demnächst anders sein, ne? Wenn man jetzt so sich die Nachrichten durchliest und anhört, dass da ja auch schon so ein gewisser Wandel jetzt sich vollzieht oder abzuzeichnen ist aufgrund von Corona und eben den explodierenden Preisen, die sie jetzt halt nicht mehr standhalten können.
Ja, ja.
Hast du jemand Berühmtes getroffen während deiner Zeit auf der Schule?
Ja, also Paul Newman zum Beispiel hat unterrichtet einmal, und Al Pacino hat einen Vortrag gehalten, und dann gab es eine ganz großartige Schauspielerin, die vielleicht nicht mehr jeder kennt, Shelley Winters, die hat 2 Oscars gewonnen, die war eine von meinen Lehrerinnen, und ich habe auch Sandy Dennis, die einen Oscar gewonnen hat für den Film Wer hat Angst vor Virginia Woolf, war auch eine meiner Lehrerinnen. Also es waren da einige wirkliche sehr interessante Leute, die unterrichtet haben, und vor allen Dingen waren die alle komplett unaffektiert, also hatten keine Attitüde. Als Paul Newman war wie ein sehr zurückhaltender Rabbi, und Shelley Winters war wie jemand, die immer mit dir auf die Bühne sprang und also an dir rumgezerrt hat. Das war das eigentlich das Tolle an dieser Schauspielschule und eigentlich vielleicht das, was man am meisten gelernt hat, finde ich so rückblickend, dass die Lehrer so unterschiedlich waren in ihrem Temperament und in ihrer Persönlichkeit, dass ich sehr gut vorbereitet war auf alle möglichen Arbeitssituationen, die mich später erwartet haben.
Das finde ich jetzt übrigens auch sehr spannend und damit würde ich gerne nochmal den Bogen zurückschlagen zu der Rolle, für die dich zumindest auditiv die meisten eben kennen, also Peter Shaw, eine Rolle, die du ja seit 40 Jahren ungefähr jetzt sprichst. Hat da deine Ausbildung, deine Professionalisierung bei einer Rolle, die sich bestimmt nicht so stark verändert hat, wie du natürlich, hat sich das stark für dich verändert, deine Arbeitsweise, dein Zugang zu der Rolle? Also, dass es vielleicht was leichter oder auch schwerer gemacht hat?
Ich glaube nicht, weil also die drei Fragezeichen sind halt so ein Konstrukt, was immer funktioniert, wenn wir zu dritt am Tisch sitzen. Und das ist ein bisschen, als ob man in einer Zeitkapsel bleibt. Ich glaube, das Interessantere war nicht so sehr, ob ich es anders gespielt habe. Das glaube ich nicht. Das müsste man mal hören. Also ich persönlich, aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe natürlich keinen Abstand dazu. Ich persönlich höre auch gar nicht die wahnsinnige Begabung in den ersten Folgen. Da denke ich, aha, ja. Ich glaube, das Wichtige ist bei Hörspielen natürlich auch gerade in dem Alter, dass die Stimmen markant sind und dass du die Stimmen auseinanderhalten kannst und dass man vielleicht irgendetwas transportiert, was man gar nicht so sehr unter Kontrolle hat, weil die Stimme ist halt das vielleicht eines der persönlichsten Instrumente, die man zur Verfügung hat und da überträgt sich irgendwas und das hat wohl funktioniert, auch gerade in der Kombination mit Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck und wenn wir uns gesehen haben, während ich in New York war, weil die haben mich ja dann eingeflogen für einmal, also ich glaube, die Aufnahmen wurden reduziert. Einmal in den Sommerferien kam ich. Das muss man sich jetzt aber nicht vorstellen, dass ich First Class von New York geflogen bin. Man hat schon ein bisschen geguckt, dass es im Rahmen der Kosten blieb. Und ich glaube, das war dann eher, ich war so mit anderen Themen beschäftigt, weil ich hatte gerade vielleicht vorher bei Strasberg an einem Stück von Tennessee Williams gearbeitet. Also es war, das war eine willkommene Abwechslung, aber es war, ich glaube nicht, dass meine Ausbildung Einfluss auf die Rolle genommen hat. Ich glaube, ich bin mutiger geworden mit einigen Sachen, dass ich vielleicht lockerer geworden bin mit Peter Shaw und der ein bisschen beweglicher wurde oder geschmeidiger. Aber ich denke, das ist auch das, was passiert, wenn man älter wird.
Also das finde ich, vielleicht haben wir da den nötigen Abstand, weil das muss ich bei euch allen dreien sagen, so aus Hörerperspektive. Und das habe ich als Kind auch schon so wahrgenommen. Man kannte die Bedingungen ja überhaupt nicht. Vielleicht können wir da gleich auch noch ein bisschen drüber reden, wie das dann war mit euch am Tisch, wie viele Vorgaben es da gab, wie spontan ihr sozusagen wart. Aber ich fand bei euch, und das finde ich eigentlich bis heute, dass ihr neben charakteristischen Stimmen einen unglaublich natürlichen Zugang dazu hattet, mir als Kind und auch heute noch, wenn ich die ersten Folgen höre, zu verkaufen, dass ihr das, was ihr da macht, was ihr da sprecht, absolut fühlt und lebt und nicht irgendwie ablest. Mhm. Denn ich würde da jetzt schon sagen, jetzt vielleicht auch je nach Hörspielverlag oder auch je nach Hörspielreihe, gerade so Gastrollen, da ist das schon teilweise so eine Qualitätsachterbahn, würde ich mal so sagen, wo man so denkt, hui, 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 gerade bei Kindern, das ist ja auch so eine heikle Geschichte. Ja. Weswegen ja auch dann immer gerne mal bei weiblichen Sprechern hatte ich oft den Eindruck, wenn dann wahrscheinlich ältere Frauen, sag ich jetzt mal, junge Mädchen sprechen und du hörst sofort so eine Diskrepanz. Mm. Oder auch vielleicht Kinder, die es einfach nicht so gut können.
Ja.
Und bei euch finde ich deswegen, das waren nicht nur die Stimmen, sondern eben auch dieses Gefühl, ihr lebt das wirklich und das wirkt alles andere als abgelesen, alles andere als irgendwie so statisch, als ob ihr die drei Fragezeichen seid. Also wie muss man sich das vorstellen? Das sind drei Jugendliche, die das machen, was sie wollen oder das, was da steht oder das, was man ihnen sagt.
Ja, ich glaube, wir haben damals häufiger geprobt als heute. Frau Körting ist natürlich eine ideale Person, um drei sehr unterschiedliche Jungs zu begleiten und das in so eine Form zu bringen, die dann so lebendig rüberkommt. Und ich glaube, wir sind alle drei sehr diszipliniert auf eine Art. Und auch ehrgeizig. Also wir saßen da nicht und dachten, ach, das machen wir mal eben. Oliver hatte ja auch schon, ich glaube, Oliver und Andreas hatten beide schon gedreht und waren auch schon nicht unbeleckt. Das heißt, wir waren eigentlich alle drei schon im Beruf. Und meine Haltung damals als Kind war, das ist mein Beruf. Also mit aller Leidenschaft. Ich wollte das unbedingt. Meine Eltern haben das insofern unterstützt, dass sie es nicht verhindert haben. Die haben gesagt, Jens, wenn du dazu Lust hast, dann mach das. Aber die waren nicht dahinterher. Und ich glaube, diese Haltung ist wahrscheinlich das, was sich dann auch überträgt. Das war nicht egal, was wir da machten, sondern irgendwie, das ist jetzt hier ernst. Und insofern, ich glaube, haben sich da drei gute Kinder getroffen, weil sie auch irgendwie begriffen haben, ohne drüber nachzudenken, dass ja, das ist jetzt nicht irgendwie so Larifari, also vielleicht dann doch auch eine Begabung. Ich weiß es.
Also ich muss sagen, die haben da wirklich ihr habt da einen Powerpool zusammengestellt an Stimmen, weil ihr drei seid nach wie vor im Geschäft. Jeder hier in Deutschland kennt eure Stimmen irgendwo, irgendwie her. Ja. Und wenn es jetzt nicht durch die drei Fragezeichen ist, aber dann durch andere Sachen. Du hast Patton Oswalt gesprochen, du bist Dr. Tobias. Später, ja. Aber nichtsdestotrotz, King of Queens war halt ein Riesending hier in Deutschland. Ja. Du hast Tobias Fünke.
Aber ich wurde halt umbesetzt dann, weil ich an einem Tag nicht konnte und dann wurde die komplette Serie umbesetzt. Stell dir das vor.
Alter, was?
Ja. So wahr ist das. Aber egal.
Jetzt hast du es ja heiß gemacht.
Aber weißt du, da bin ich, du hast vollkommen recht. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass das eine unglaubliche Massenwirkung hat und dass wir so wirklich präsent sind bei ganz vielen Hörern. Das finde ich auch ganz wunderbar und das macht mich ganz klein, also in meinem, also so, weil es mich irgendwie auch beschämt, also weil ich finde, wo man aufpassen muss in unserer Zeit, ist, dass nicht immer nur geguckt wird, das hat sich 500 Millionen Mal verkauft und das hat sich nur 50 Mal verkauft. Also in meinen anderen Produktionen erlebe ich ja ganz oft genau das Gegenteil. Das sind so Nischenprodukte, die müssen sich sehr mühsam erst ihr Publikum erobern. Und ich denke, da bin ich aber vielleicht sogar noch der bessere Sprecher oder Schauspieler, weil ich anders noch gefordert werde. Es kriegen aber nicht Legionen von Hörern mit. Darum bin ich da immer so ein bisschen zögerlich zu sagen, ja, das stimmt, wir haben ganz Deutschland erobert und darum großartig. Die Frage taucht ja häufiger auf, was macht diesen Erfolg der drei Fragezeichen aus? Und ich glaube, es ist wirklich eine Kombination und es ist das Glück vielleicht, uns drei zusammengesetzt zu haben. Es ist aber vor allen Dingen auch wirklich Frau Körtings, ich sag jetzt mal, Intuition vielleicht auch gewesen, uns zu besetzen und diese Serie für den deutschen Markt aufzubereiten und dann Europa und die Cover von Algar Rasch. Es war der geeignete Moment, der gut beschiedene Moment für den Start von so einer Hörspielserie. Und dadurch, dass wir in Amerika spielten oder immer noch spielen, wie gesagt, das war ja Ende der 70er Jahre, nicht so mal eben auf Knopfdruck für uns alle verfügbar, konnte man ganz viele wunderbare Sachen behaupten. Und es war wirklich ein Sesam, öffne dich. Diese Hörspiele haben unglaublich, die waren einfach wirklich anders als das, was sonst auf dem deutschen Markt in dieser Form für Kinder oder Jugendliche vorhanden war.
Und dann mit dem Zusatz, Alfred Hitchcock präsentiert.
Ja.
Ja, das war für mich so das Gütesiegel, weswegen die drei Fragezeichen plötzlich, also die drei Fragezeichen waren in meiner Hörspiel-Einschlafgunst die Nummer eins. Mhm. Ja, es gab
war das jetzt ein Kompliment?
Das wollte ich auch fragen.
Ja, nein, also wann haben wir früher Hörspielkassetten gehört? Ne? Auf dem Weg zur Schule, im Walkman zum Beispiel.
Aber ihr seid viel jünger als ich.
Naja,
na doch, also
ein bisschen schon, ja.
Ihr habt es nicht nachmittags gehört
und doch, Kassetten auch. Doch. Aber auf genau, jeden Fall. Du kommst halt nach Hause, du machst Hausaufgaben. Ja. Wenn deine Mutter mitkriegt, du hast Hausaufgaben gemacht, während du drei Fragezeichen hörst, kriegst du schon wieder wahrscheinlich ein bisschen Ärger, weil du sollst dich ja konzentrieren und so. Ja. Und dann musst du halt, in der Regel war das bei mir dann so, Abend, ich gehe ins Bett, ich mache meinen Kassettenrekorder, ich schieb, guck mir an, welche ich gerade Bock habe und schieb eine Kassette ein und dann höre ich die. Mhm. Und ich höre die halt bis zum Einschlafen, also bis ich halt einpenne so. Aber das waren halt, das war das Ritual. Mhm. Und da war drei Fragezeichen einfach die Nummer eins. Legitimiert eben durch den Zusatz Alfred Hitchcock präsentiert. Und Peter Pasetti, dann auch als Sprecher von Alfred Hitchcock, ja. Das war für mich immer so, der adelt das. Mhm. Weil ja, von Hitchcock, das, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, als junger deutscher, also als deutscher Junge, der jetzt zu dem Zeitpunkt aufgewachsen ist, da waren die Regisseure, da war jetzt nicht so viel, waren da schon ein Begriff, aber nee, Hitchcock, Hitchcock, von dem haben die Eltern immer erzählt, da gab es dann im ZDF auch mal ein Psycho oder halt mal ein Vertigo oder keine Ahnung.
Die man aber nicht gucken
durfte. Die man nicht gucken durfte, ne? Die man nicht gucken durfte. Und dann kam da halt einfach eben da jemand daher und der hat gesagt, ey, das ist, hat was mit Hitchcock zu tun, cool, das muss doch irgendwie auch... Ja, dann für noch einen etwas besseren Touch, einen besseren Anspruch haben.
Ja, es hatte ein Gütesiegel, ja, absolut, qualitätsgeprüft.
Ja. Aber das, ja, true.
Ja, das hat man aber auch gehört. Also, ich habe das damals schon, ich meine, da hat so jeder seine Favoriten und seine Serien, die man weniger mag. Also, ich fand tatsächlich die drei Fragezeichen, das war immer in dieser Kombination aus tollen Sprechern, bisschen Exotik natürlich durch die Vereinigten Staaten, Rocky Beach und diese ganzen Namen und Menschen und Orte, die dann eben nicht so um die Ecke sind. Aber das war auch immer raffinierter, das war spannender, das hatte für mich mehr, viel, viel mehr Charme als jetzt zum Beispiel TKKG. Mhm. Das war mir immer zu sehr um die Ecke und so, könnten auch teilweise die Assi-Kids von nebenan sein, also die haben sich ja mal auch weniger, also die waren mir teilweise zu greifbar, zu sehr so die Nachbarskinder und ihr wart das halt nicht. Ja. Das war halt immer so in einer ganz eigenen Welt, ich mit glaub, eigener Logik.
Wir hatten auch mehr Humor.
Ja, auf jeden Fall.
Es gab mehr Humor. Hitchcock hat natürlich nur seinen Namen zur Verfügung gestellt, ne? Wissen wir.
Wussten wir damals ja nicht.
Wussten wir damals nicht, wussten wir auch nicht. Und nee, das war für mich, bevor ich die drei Fragezeichen, also bevor ich Peter Shaw wurde, hatte ich auch eins oder zwei von diesen Büchern unterm Weihnachtsbaum und fand das großartig, weil du halt als Kind oder Jugendlicher schon so durchs Schlüsselloch blicken konntest, durch diesen Namen Hitchcock und eben die Filme, die man eigentlich offiziell nicht sehen durfte.
Die Vögel
durfte man immer noch nicht sehen, aber man durfte die Bücher zumindest schon lesen. Das fand ich auch toll.
Ist dadurch deine Liebe zu Hitchcock gewachsen?
Ich glaube, ich durfte tatsächlich schon mal den einen oder anderen Hitchcock-Film sehen. Ich war ja schon 14 oder 13 oder 14, glaube ich, als wir die erste Folge aufgenommen haben. Das heißt also, ich war nicht ganz klein. Und ich hatte bestimmt schon bei Anruf Mord gesehen. Und das kann ich nicht mehr genau zurückverfolgen. Aber ziemlich gleichzeitig fing ich an, mich wirklich für Hitchcock zu interessieren und kaufte dann dieses Taschenbuch Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? Von François Truffaut, dieses Interview. Und entdeckte erstmal, wie viele Filme er gedreht hatte, wie unglaublich diese Karriere war und wie unglaublich innovativ er überhaupt gearbeitet hat. Und dass Hitchcock halt wirklich ein Ausnahmekünstler war im 20. Jahrhundert. Und diese Faszination, die hat sich gehalten und irgendwie fand ich es natürlich schick, dass ich dann in einem Produkt war, was den Namen Hitchcock benutzt hat.
Aber warum erst so spät, sage ich jetzt mal, das alles in die Tat umsetzen, was dich so fasziniert hat? Musstest du erst sammeln, musstest du erst Wissen anhäufen, um dann halt auch wirklich dieses Wissen präsentieren zu wollen und zu können?
Du meinst meine Hitch und ich-Reihe?
Zum Beispiel.
Naja, ja, so funktioniere ich nicht. Das klingt viel zu strukturiert, als ob ich einen Plan hätte. Nein, das ist, ich bin ein fließendes Wesen und habe das Gefühl, es kommen bestimmte Wellen auf mich zu, auf die springe ich dann rauf oder auf die springe ich nicht rauf. Erstmal wollte ich vor allen Dingen als Schauspieler in irgendeiner Form mich beweisen und darum war Theater ganz wichtig. Dann gab es aber auch noch ein Privatleben, was mich ein bisschen vom Beruf weggenommen hat für ein paar Jahre. Und diese Einschränkung, die teilweise passiert, auch in unserer Branche, dass wenn du zum Beispiel in so einem wunderbaren Erfolgsprodukt wie den 3 Fragezeichen gelandet bist, du bestimmte Rollen aber nicht bekommst, weil das ist ja der von den 3 Fragezeichen, das hat mich vielleicht dazu bewogen, ein eigenes Hörbuchlabel zu gründen und zu sagen, okay, dann lese ich aber jetzt die Literatur, die mich interessiert. Und das ist ja wahnsinnig egoistisch. Also ich habe da ja nicht überlegt, was ist besonders verkaufsfördernd oder was ist populär, sondern wirklich das, was mich bewegt und wo bei mir der Funken springt. Und durch dieses eigene Hörbuchlabel, das hatte ich ja, glaube ich, schon 2008 mehr oder weniger gegründet, habe ich irgendwann auch gedacht, ach, so eine Reihe wäre auch nicht schlecht. Und durch diese Begeisterung für Hitchcock fing ich dann an, nochmal zu begreifen, dass 42 von Hitchcocks rund 50 Filmen auf literarischen Vorlagen basieren und dass man die doch eventuell auch erstmal übersetzen müsste, aber als Hörbücher veröffentlichen kann und dann damit in einer gekürzten Version live auf die Bühne geht. Und zwar, weil in Hitchcocks Filmen ja Musik so wichtig ist, immer mit einem Musiker, der Musik aus dem jeweiligen Hitchcock-Film spielt. Und zwar sehr sorgfältig auf den Text abgestimmt, also nicht irgendwie so ein Brei, der drunter liegt. Das hasse ich nämlich, wenn einfach so eine Manipulationsfläche unter Text liegt, wo ich sage, entweder kannst du es ohne Musik, oder lass es bleiben. aber wenn du Musik benutzt, finde ich, muss es eine Symbiose sein zwischen der Sprache, dem Schauspieler und dem Instrument. Und dann ist es ein gesamtakustisches Erlebnis. Und das ist eigentlich immer mein Ziel bei diesen Hitchcock-Abenden, die ich mache. Und da habe ich ja insgesamt inzwischen, glaube ich, also ich habe gerade das 15. Hitchcock-Hörbuch veröffentlicht, berüchtigt. Das war auch eine deutsche Erstübersetzung. Und an Live-Abenden habe ich, glaube ich, ungefähr 8 oder 10 gemacht schon.
Ich war also auf verschiedene. Einem.
In welchem warst du?
Die 39 Stufen.
Ah, ich. Ja.
Ja, mit diesem Haus auf dem Berg, das ja Zugang hatte zum Meer.
Ja. Ja. Und hat's dir gefallen?
Ich fand's tatsächlich interessant, weil ich habe den Film zu diesem Zeitpunkt, hatte ich diesen Film, keine Ahnung, vor, weiß ich nicht, 20 Jahren zum letzten Mal gesehen. Und das alles nochmal irgendwie so versuchen, mit den Erinnerungsfetzen abzugleichen und dann festzustellen, was hat er übernommen, was hat er gemacht oder wie ist eigentlich die Vorlage so wirklich ausgearbeitet. Das fand ich interessant. Also hat mir gefallen.
Ja, gut.
Ja, das würde mich dann auch mal interessieren, weil wenn man von Hitchcock redet, dann da gibt es die üblichen Verdächtigen, die so kursieren, aber eben natürlich das viel breitere, viel längere Oeuvre, das deutlich umfangreicher ist. Ich erinnere mich da auch ganz gut dran, weil wir hatten früher, mein Vater war riesen Hitchcock-Fan und wir hatten Super 8-Projekte und hatte immer viele von diesen eingekürzten Filmen. So Sabotage war, glaube ich, dabei und da gab es so ikonische Szenen. Ich glaube, das war Sabotage, wo am Schluss der Schurke von der Freiheitsstatue fällt und es gibt da so diesen Fall in die Tiefe, was damals tricktechnisch ganz fantastisch war. Mhm. Und du sagtest ja gerade, für deine Lesung nutzt du dann auch Musik aus dem Film, um diese Verbindung zu schaffen. Mhm. Aber du kümmerst dich ja eigentlich um die literarische Vorlage. Also gräbst da Dinge aus, die wahrscheinlich noch weniger Menschen tatsächlich so auf dem Schirm haben. Ja. Ich zähle zu denen. Wie häufig ist denn da für dich dann als Kenner des Films und dann Entdecker des Buchs eine Diskrepanz oder wie eng hat sich dann Hitchcock an das gehalten, was in der Vorlage war?
Nicht sehr. Nicht sehr, nein. Okay. Aber nicht immer, weil die Vorlage schlechter wäre. Ich habe fast festgestellt, dass die Vorlage immer genauso stark ist wie der Film. Hitchcock musste bestimmte Konzessionen machen, weil die Zensur damals bestimmte Sachen nicht erlaubt hat. Also als Beispiel in Verdacht in seinem Film Suspicion glaubt man die ganze Zeit, Cary Grant will Joan Fontaine umbringen. Und auf den letzten 4 Minuten ist es dann so, dass es herauskommt, nee, hat sie sich alles nur eingebildet und ich liebe dich doch und die Geigen setzen ein. Und das funktioniert irgendwie nicht in dem Film. Der Film ist bis dahin wunderbar und dann denkt man aber, aber ich habe doch gerade die ganzen Szenen gesehen. Der Roman Verdacht ist in der Beziehung viel rigider und wirklich böse, weil dieser Ehemann wirklich seine Frau vergiftet und sie es weiß und sogar noch einen Brief schreibt und sagt, ja, Johnny hat mich umgebracht, aber ich liebe ihn trotzdem. Und das hätte Hitchcock gerne so verfilmt, aber es ging nicht, weil der Hollywood Code gesagt hat, nein, und auch Cary Grant gesagt hat, nein, ich bin kein Mörder. Das ist natürlich spannend, solche Sachen festzustellen und zu sehen, aha, da hat er einfach nur die Idee genommen. Also zum Beispiel bei 39 Stufen gab es ganz viele Ideen in dem Originalroman, der ist von 1917, verfilmt 1935, in England. England hatte noch überhaupt nicht die Möglichkeiten zu drehen wie Amerika. Und darum konnte er ganz viele Sachen, die in dem Roman The 39 Steps auftauchen, konnte er überhaupt nicht verfilmen, hat das aber sich aufbewahrt für seinen Film North by Northwest 1959, der eine Art Variante der 39 Stufen ist, der unsichtbare Dritte mit Cary Grant. Und da hat er zum Beispiel in dem Originalroman 39 Stufen gibt es eine Szene, wo der Hauptdarsteller sozusagen verfolgt wird von einem Flugzeug. Das war 35 nicht möglich, das zu drehen, aber 1959 gibt es halt jetzt diese berühmte Szene, wo Cary Grant von dem Flugzeug verfolgt wird. Und das ist toll, je mehr man in diesen Hitchcock-Kosmos einsteigt, desto mehr fügen sich Teile zusammen und vor allen Dingen, desto übersichtlicher ist überhaupt das Puzzle, weil Hitchcock eigentlich immer mit den gleichen Motiven gearbeitet hat. Es haben ihn immer die gleichen Motive fasziniert. Der unschuldig Verfolgte, also so ein bisschen wie Kafka, man wird angeklagt und ist es eigentlich gar nicht. Und dann die Besessenheit von, also die unerfüllte Liebe, besessen sein von jemandem, wie bei Vertigo, wo James Stewart sich in Kim Novak verliebt. Und der Roman ist, der ist ähnlich wie der Film zum Beispiel, aber bei Die Vögel, bei dem Abend Die Vögel, haben mir mehrere Leute gesagt, sie fanden die Lesung viel spannender als den Film. Da widerspreche ich, obwohl es für mich ein Kompliment ist, weil ich sage, nein, man sollte nicht immer sagen, besser oder schlechter.
Ja.
Es steht wirklich nebeneinander. Und Daphne du Maurier's Geschichte, Die Vögel, ist total klaustrophobisch, weil es nur in einem Bauernhaus spielt in Cornwall. Und Hitchcock hat es halt nach Kalifornien verfrachtet und wir sind erst in San Francisco, dann sind wir in Bodega Bay, außerdem haben wir die schöne Blondine und Rod Taylor. Das gibt es alles in dieser Kurzgeschichte nicht. Ich finde beides großartig und natürlich für mich als Nerd total spannend dann zu sehen, das hat ihn angemacht und das fand er doof, das ignoriert er einfach.
Das, wenn du jetzt so erzählst, ne, das klingt für mich oder das hört sich für mich immer alles so an, wie ich glaube, Sachen, die auch Colin und ich in unserem Leben erfahren haben. Würdest du sagen, dass Film, das Kino für dich ein Zugang war, eben diesen Anschluss an die Welt herzustellen, den du vorhin mal gesagt hast, mit dem konnte ich nicht so, das war nicht mein Ding. Also ich wusste nicht, was ich mit diesen Schauspielern reden soll.
Absolut. Ich würde sagen, Film hat mich gerettet, geradezu. Also die Existenz von Filmen und die Filme, die ich mag, die haben mir auch einen Weg gewiesen. Also die haben mir ein bisschen natürlich ist es eine Illusion, das ist eine Make-Believe-Fabrik, aber sie gibt ja auch Kraft und vielleicht hänge ich auch deswegen so sehr an New York, weil als ich in New York gelebt habe und ich habe nach der Schule in einem Kino gearbeitet als Platzanweiser.
Natürlich.
Und ging dann nachts um eins nach Hause und dieser Weg nach Hause war die ganze Fifth Avenue von der Lower nicht East Side, aber es war also die untere Fifth Avenue da beim Washington Square Park, da war das Kino. Und dann geht man quasi die Fifth Avenue hoch und ich wohnte in der 81. Straße, also ein langer Weg, über eine Stunde. Und da ging ich dann nachts an Tiffany's vorbei und am Rockefeller Center und am Plaza Hotel und dachte, ja, Audrey, hallo, Moon River, Robert Redford, Barbara Streisand, The Way We Were. Das war für mich ein, als ob sich Zeiten zusammentun. Ich war gelöst vom Hier und Jetzt und war plötzlich in einem ganz anderen Kosmos. Und das bedeutet Film für mich. Ich sehe mir auch ganz oft einfach den gleichen Film 100 Mal an. Also das Film ist für mich wie ein Zuhause. Filme haben für mich vermitteln mir das Gefühl, ich bin in Sicherheit.
Ja, das finde ich total faszinierend, weil ich überlege gerade, ich kenne das auch, dieses Gefühl, also dass New York so als Stadt, also ich kenne es nur als Tourist, 2-3 Mal gewesen, aber so einen ganz, ganz eigenen Flair einfach vermittelt. Das ist schon irgendwas Besonderes, natürlich auch diese Häuserschluchten und was da alles so auf einen einwirkt. Aber natürlich auch das, was du angesprochen hast, dass man, wenn man als Kind mit Filmen aufwächst, ein super spannendes und über die Jahrzehnte natürlich auch sich wandelndes Bild von New York bekommt, mit unglaublich vielen ikonischen Schauplätzen, Gebäuden und Läden. Und dadurch, dass man natürlich dann eigentlich gerade als Kind und Jugendlicher im verregneten Deutschland irgendwie hockt und da immer in diesen, wie auch bei euch in Rocky Beach mit den 3 Fragezeichen, diesen Exoten-Bonus, sag ich jetzt mal, irgendwie so mit reinrechnet, würde mich mal interessieren, du hast dann da gewohnt und du hast gerade gesagt, ja, das fühlt sich so ein bisschen an, wie so ich komme aus meiner deutschen Heimat und spüre das alles und gehe mit glänzenden Augen in die Fifth Avenue hoch. Inwieweit man als Amerikaner das vergleichbar vielleicht fühlt oder ob man, weil man einfach in dieser Kultur viel stärker aufgewachsen ist, den Flair von New York nicht ganz so wahrnehmen kann, wie das ja viele, viele Deutsche, die mit Europäer, die mit leuchtenden Augen oder von wo auch immer herkommen.
Also ich hatte halt Freunde und habe noch, also meine beste Freundin in New York, die hat ein ähnliches Gen. Also die ist genauso begeistert nach wie vor von diesen Ikonen und von diesen emotionsbesetzten Orten. Und der Pianist, mit dem ich damals gearbeitet habe, der hat auch dieses Gen. Der hat mich zum Beispiel mit diesem ganzen American Songbook viel mehr noch in Berührung gebracht, als ich es vorher sein konnte, weil wir hatten gar nicht den Zugang. Es gab bestimmte Schallplatten hier gar nicht, zumindest also nicht bei Brinkmann in Hamburg, keine Ahnung. Also da habe ich Jazzplatten gekauft und war immer froh, wenn ich irgendwas gefunden habe, das ist Anything Goes, aber in so einer Fassung, okay, vielleicht kann man dazu singen. Also ich weiß nicht, der Durchschnittsamerikaner, wenn es sowas überhaupt gibt, das gibt es wahrscheinlich nicht, weil es sind so ein unterschiedlich diverse Leute. Weiß ich nicht, wie der dazu steht, aber alle Leute, mit denen ich in Kontakt bin, die mit mir befreundet sind, die haben schon, glaube ich, also zumindest der Großteil auch diese Art von, zumindest Verständnis dafür. Ob sie genauso verrückt sind, das wage ich zu bezweifeln, das hoffe ich auch nicht, weil es gibt einen Song, der heißt Widescreen. Und da geht es darum, dass man sagt, ja, also es ist wunderbar zu träumen in dem Kino, aber wenn du aus dem Kinosaal gehst und in die gleißende Sonne trittst, dann trifft dich die Realität. Und da muss man natürlich irgendwie eine gesunde Balance finden zwischen dem, was du dir erhoffst im Leben und dass es so oder so sein soll, und dem, was tatsächlich ist. Und ich meine, solche Erlebnisse hatte ich in New York auch endlos. Also, dass ich dachte, ja, wunderbar, ich lebe jetzt hier in New York, aber trotzdem klopfte am nächsten Tag der Hausmeister an die Tür und sagte, Baby, you haven't paid your rent oder sowas. Also, die Realität, du musst immer wieder deine Träume an der Realität irgendwie auch justieren. Aber ich finde es wichtig, dass man sie hat.
Aber für mich, war das dann nicht vielleicht für euch noch ein bisschen schwieriger? Also ich meine, ich glaube, jetzt ist es noch schwieriger für junge Menschen, aber wie war es damals? Du sagst, du kommst aus dem Kino oder du kommst halt, trittst auf die Straße in New York und musst feststellen, die Realität ist einfach nicht das, was du in Filmen und im Kino kennengelernt hast. Jetzt kommst du aber nach Deutschland und erfährst, ey, die 3 Fragezeichen sind der Shit. Ja, also jeder, der deine Stimme irgendwo
shit
hört.
Bedeutet was Positives.
Ja, ja, ja.
Ja, okay. Bei uns ja, bei Rocket Beans ist shit, genau.
Okay. Okay, ja, nein, aber sind der Renner. Okay. Und ich weiß nicht, wie war das damals, das mitzukriegen? Da gab es noch kein Internet, da gab es noch nicht diese Meinungsverstärker, da gab es noch nicht die.
Nein, das hast du nicht mitbekommen.
Das Feedback abrufen. Ne?
Nein, das ist, du lebtest. Das ist ja auch das, was mich heutzutage komplett überfordert, weil du die ganze Zeit in einem Informationsbombardement lebst. Und jeder, auch diejenigen, die vielleicht nicht, ich weiß nicht, die moralischen Motive haben, seinen Senf abgeben darf und auch einfach Verletzungen stattfinden, die sind, das war damals natürlich viel, das war, wir waren auch naiver, also ich war naiver in New York, weil ich weniger wusste, und natürlich, es war alles komplizierter in der Beziehung, dass man Wohnung finden musste und diese Sachen, das ging alles nur über Zeitung, über Anzeigen, man musste zu einer Agentur gehen, dann haben die gesagt, naja, aber sie haben ja hier gar keinen Social Security Number, also es war alles komplizierter, heute könntest du alles besser vorbereiten, nicht, also Airbnb und sowas gab es alles nicht. Und die Außenwirkung, und das finde ich gut. Ich glaube, wenn wir heute die drei Fragen, wenn ich heute 12 wäre oder 13 oder 14 und die drei Fragezeichen würden losgehen und wir würden sofort in so einem, in so einer Hysterie landen, das ist sehr viel schwerer mit diesen Dingen umzugehen. Also mir tun die jungen Popstars total leid, weil ich weiß nicht, wie sie es einordnen sollen. Wie sollst du so einen Erfolg einordnen? Du kannst morgen auch wieder passé sein. Ja, und was war das dann vorher?
Wie nimmst du das denn selber wahr? Also du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass sich das Stück weit vielleicht auch überfordert oder du da zumindest einen gesunden Respekt davor hast, so in der Öffentlichkeit jetzt zu stehen, auf eine Art und Weise, wenn man jetzt eben 40 Jahre Karriere ungefähr mal Revue passieren lässt. Ich kann mich eben noch ungefähr an diesen, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber als ihr das erste Mal so ein wenig aus dem Schatten der Hörspiel-Booklets rausgetreten seid. Und ich kann es zeitlich nicht mehr genau einordnen, aber vielleicht so um die 2000er, als so der Hörspielboom wieder so zurückkam. Und ich glaube, ihr das erste Mal so in einem größeren Rahmen der Öffentlichkeit auch mit euren Gesichtern präsentiert wurdet. Und das war quasi noch mit einer Warnung versehen. So, wenn sie sich diese Illusion, das hat ja auch viel Schönes, alles zu wissen und eben diese Traumwelt aufzuheben und dieses, was sein könnte, kann ja auch viel reizvoller sein als das, was ist. Mhm. Also wenn sie nicht wissen wollen, wie Peter Shaw wirklich aussieht, der Sprecher von Peter Shaw, dann klicken sie nicht, dann gehen sie da nicht hin. Und das hat ja zu einem unglaublichen Boom geführt und natürlich auch zu Vorteilen. Ich meine, weil du ja heute viel mehr bist und wahrscheinlich ja mit der wachsenden Popularität der Mann hinter Peter Shaw auch ganz andere Möglichkeiten vielleicht hast.
Hat mir vielleicht auch ein paar Türen geöffnet.
Aber deswegen auf die Frage runtergebrannt, was bevorzugst du, vielleicht so die ersten 20 Jahre oder die zweiten 20 Jahre? Was entspricht dir persönlich eher?
Also diese Massenveranstaltungen finde ich, die empfinde ich schon als Geschenk, als Erfahrung. Aber es ist nicht unbedingt etwas, wo ich sage, das entspricht mir sehr. Weil man muss sich vorstellen, wenn man auf einer Bühne steht wie der Barclaycard Arena oder heißt die so? Ich weiß nicht, die ändern ja jeden Tag den Namen. sagen wir mal, oder Waldbühne. Obwohl Waldbühne ist schon mal wieder anders, weil Waldbühne hat wirklich so eine Poesie auch. Aber wenn du in diesen riesen Hallen auftrittst mit 10.000 oder Lanxess Arena ist ein gutes Beispiel, 17.000 Leute, ja, dann hast du keinen wirklichen Kontakt zum Publikum, weil das Publikum ist relativ weit weg und durch die Technik in so einem Saal ist es so, du sagst Hallo, ha. Also es ist quasi wirklich mit Verzögerung alles. Und du bist sehr abhängig von der Technik. Ich meine, wir haben ja diese unglaublich tolle Crew, die ohne die könnten wir gar nicht auftreten, weil uns ab der Reihe 2 niemand mehr hören könnte. Aber ich empfinde das als eine Art Höchstleistungssport, weil du so eine Energie trotzdem da oben haben musst, egal wie groß die Sympathiewelle ist, die uns begrüßt. Aber du musst ja diese Energie halten, weil das ist einfach ein das ist wie ein Kreuzfahrtschiff. Und ich glaube, mein Wesen entspricht eher dem, nicht dem Fischkutter, so klein würde ich mich jetzt nicht einstufen, aber vielleicht der privaten Yacht.
Im Hafen von Nizza.
Ja, im Hafen von Nizza, obwohl jetzt vielleicht gerade auch nicht, das ist ja auch Risikogebiet. Aber was einfach interessant ist, weil ich war halt gewohnt, in Theatern aufzutreten, wo vielleicht so 700, obwohl ich bin in Bad Hersfeld, das waren dann so 1500 Leute, ja. Aber so, ich sag mal, nicht mehr als 1000, so um die 1000. Und wenn du plötzlich diese Masse vor dir hast, dann hat das hat was von so einem Paralleluniversum. Das ist wirklich ein bisschen irrational. Ich habe aber, glaube ich, wirklich nicht das Gen, was mir vorgaukeln würde, es hat was mit meiner Leistung zu tun. Ich glaube wirklich, dass das Produkt gefeiert wird. Und natürlich wir auch, weil wir sind die treuen Fackelträger dieses Produktes. Und das ist auch gut so. Aber ich finde, wir sind wirklich ein Rad im Getriebe. Und wir sind nicht das Produkt.
Ja.
Ja, also ihr seid schon
Nein, aber
wenn ein essentielles wüsstest, Rad im Getriebe.
Ja, aber trotzdem, ja, darf natürlich, ich? Weil du uns hörst. Ja.
ich muss jetzt mal eine ganz kurz, eine für mich gerade ganz spannende so Beobachtung mal mit euch teilen, eine Vermutung anstellen. Wir lernen dich jetzt ja so kennen, als jemanden, der auch durchaus mit Vorsicht, mit Zurückhaltung, auch teilweise mit Ängsten, sagen wir mal, nicht unbedingt die geborene explodierende Rampensau ist, sag ich jetzt mal so.
Mhm. Zumindest nicht privat.
Nicht privat, genau. Ja. Aber das fand ich immer, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das konnte man auch in der Rolle des Peter Shaw irgendwie so ein bisschen raushören. Mhm. Weil ja Peter Shaw ja er, das war für mich immer so eine Diskrepanz, so ein bisschen ursprünglich, glaube ich, mal angelegt war, er als der sportliche, mutige. Mhm. Und du, so wie du die, wie du ihn gelebt und gesprochen hast, da war ja auch häufig mal eher die Ängstlichkeit, die Vorsicht, immer das Mahnen zu, oh nein, lass uns lieber nicht durch diese Tür gehen.
Ja.
Und das fand ich immer so ein bisschen eine etwas bizarre Diskrepanz zwischen der Rolle auf dem Papier und so, wie sie sich entwickelt hat und wahrscheinlich auch durch deine Stimme.
Mhm. Aber ist das nicht, das weiß ich jetzt nicht, ob ich da tatsächlich so viel dabei, also ob ich da so viel kreiert habe, weil Peter wird ja, darum finde ich diese Rolle eigentlich auch die dankbarste von allen dreien, der ist schon auch so geschrieben, dass er sowohl mutig als auch ängstlich ist. Mhm. Und das finde ich super, weil damit hast du erstens eine große Identifikationsmöglichkeit, weil du kannst beides sein. Und das würde ich sagen, das bin ich durchaus. Aber wer ist es nicht? Aber ich habe viele Anteile, die ängstlich sind, aber ich habe auch viele Anteile, die mutig sind. Und vielleicht ist es inzwischen so, dass die Autoren, die Hörspielfassungen schreiben und auch die Bücher, dass sie unsere Eigenschaften ein bisschen mehr noch in den Vordergrund stellen, dass sie inzwischen wissen, Oliver ist, hat da die Stärke, Andreas da und ich da und dass uns das ein bisschen in den Mund geschrieben wird. Aber ich glaube trotzdem, dass Peter von vornherein jemand war, der dann auch ängstlich sein musste, weil Justus dann immer alles wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen kann. Tatsächlich war es ja so, dass Andreas erst Peter spielen sollte und ich Bob. Das wurde aber ganz schnell geändert. Ich weiß nicht mehr genau. Mit dieser Sportskanone konnte ich mich natürlich nicht so wahnsinnig identifizieren, wobei ich in Leichtathletik richtig gut war. Das hat immer die richtig guten Sportler geärgert, wenn Jens, der eigentlich ein Sportmuffel war, plötzlich im 1000-Meter-Lauf der Erste war. War wieso plötzlich? Oder im Bockspringen. Ich sprang über die Böcke wie so ein, so ein Schafhopser. Also,
aber ich fand das wichtig. Also ich habe bis heute noch deinen Schrei in die drei Fragezeichen und der unheimliche Drache, glaube ich, heißt sie so? Mit dem Drachenmonster, mit diesem Requisitenmonster in der Höhle am Strand. Und dann schreist du halt einmal so wirklich, oh, Justus, der Drache! Ja, und das habe ich damals gehört. Und für mich war das ja eben die Entsprechung dafür, wie unheimlich oder wie fies das Ding jetzt gerade ist. So,
auf jeden Fall.
Weil Justus hat es ja nicht gemacht. Und von Bob hat man sich ja meistens immer so ein bisschen, also der war ja immer so der Typ im Hintergrund. Also der hat sich ja sowieso aus allem irgendwie rausgehalten. Du warst ja so gesehen die gelebte Emotion.
Ja, ich war der emotionale Maßstab der Situation. Das stimmt, ja. Das ist super. Das ist eine gute Position innerhalb dieses Trios.
Ja, absolut. Und das, da sind wir wieder bei diesem Authentischen. Das finde ich halt faszinierend, weil wir reden vom Alter her, ja, 63 geboren, dann Pubertät so, aber noch nicht volljährig. Und wenn du Angst vor dem blauen Phantom hattest an der Orgel, dann habe ich das, dann muss ich da auch gerne mal ausschalten oder sagen, so, ich mach mal wieder das Licht an. Das ist mir gerade zu intensiv. Also ich bin da total gefolgt. Ich muss mal immer ganz kurz, weil ich warte die ganze Zeit auf den perfekten Moment. Oh Gott. Du hast ja ein unglaublich ein unglaublich reichhaltiges Oeuvre und eben
wir reden über aber nur über die drei Fragezeichen.
Über alles Mögliche, genau. Und deswegen würde ich gerne mal wissen, denn als Kind, man hört die Sachen ja immer und immer und immer wieder. Und so bilden sich da für mich auch immer so, Ohrwürmer raus, so gesprochene Ohrwürmer, Quotes, oder man kann sich ja teilweise komplett mitlesen. Und den Ohrwurm, den ich sozusagen von dir habe, kommt tatsächlich nicht von den drei Fragezeichen. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ob du ihn sofort zuordnen kannst.
Okay.
Aber wahrscheinlich, vielleicht schon, okay, ich probiere es mal. Okay, ich bin ganz aufgeregt jetzt.
Ja.
Miss Prilla, ich will ein Stück von diesem Kuchen. Scheint gut zu sein.
Das, so mache ich das?
Nein, natürlich nicht. Ich kann es überhaupt nicht so. Aber das ist das, das ist so. Das ist mir in Erinnerung
geblieben. Also, weil das so unsympathisch klang und so gemein, denke ich, es gibt, ich werde häufig mal auf so eine verunglückte TKKG-Folge angesprochen, wo ich so einen fiesen, Pensionsgast spiele. Bin ich da?
Ist das? Nein, ich bin ein zweiter Tipp.
Okay.
Den krieg ich vielleicht nicht mehr ganz wortgetreu, aber.
Okay.
Heißer Tee? Wer trinkt schon heißen Tee bei diesem Wetter? Also der reingelegte Akzent, ja, der ist natürlich gewollt.
Der ist gewollt, aber der ist auch von mir dann gewollt.
Der ist auch von dir gewollt.
Hoffe ich doch. Nee, keine Ahnung.
Okay, dann Junior Henning, 5 Freunde und das Burgverlies.
Ah.
Da warst du mit deinem Vater amerikanischer Touristgast und wolltet quasi europäisches Kulturerbe kaufen. Und du warst der Verzogene, der auch nur als Junior oder eben der kleine Amerikaner. Ich glaube, heute würde man es nicht mehr so nennen. Nee. Aber das warst du. Und ich habe das, bei mir hat das auch Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, das ist ja ein und derselbe Sprecher.
Ach, ist das lustig.
Seiner Zeit weit voraus, würde ich sagen.
Das war auch vor den drei Fragezeichen, glaube ich, tatsächlich.
Ja, politisch nicht ganz korrekt, nehme ich an, war das.
Nee, so. Aber es war sehr einfach angelegt, aber dadurch auch sehr, sehr, hat es gut funktioniert.
Verfolgt dich immer noch, ja.
Aber apropos Ohrwurm, das finde ich ein gutes Thema, weil du hast dann scheinbar ja auch über die Jahre hinweg ein paar Ohrwürmer gesammelt, die du jetzt selbst gesungen hast.
Mhm.
Das war auch eine Welle, die dich dann irgendwie erst spät erwischt hat, oder?
Ja, also die hat mich allerdings schon, also die war immer schon da, aber in New York habe ich gesungen und damit auch ein bisschen Geld verdient. Ich habe mit einem Pianisten zusammengearbeitet und bin aufgetreten in einem wunderbaren kleinen Club in der Bleecker Street. Aber als ich wieder kam nach Deutschland, war irgendwie... Das war erstens sowieso ein bisschen traumatisch, weil ihr redetet vorhin von dem verregneten Deutschland. Und ich weiß, dass ich wirklich abgereist bin. Ich meine, New York ist nun wirklich nicht wetterbeständig, aber ich bin bei strahlendem Sonnenschein zurückgeflogen und kam hier an und es regnete in Strömen. Und ich saß hier und dachte, warum bin ich überhaupt aus New York wieder weggegangen?
Bist du in Hamburg gelandet?
Naja, aber über München. Und ich hatte eigentlich da auch Chancen, zumindest irgendwie zu bleiben. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich auch das Gefühl hatte, wenn ich jetzt in New York bleibe, verliere ich auch meine Sprache. Ich fing an, in Englisch zu denken und es war kompliziert. Ich war zu jung wahrscheinlich oder zu, keine Ahnung. Als ich dann wieder hier war und zur ZAV, ZBF, also das ist diese Arbeitsvermittlung für Schauspieler, ging, und sagte, ja, ich habe auch gesungen und so. Da war das so ganz blöd, weil, ja, was wollen Sie nun? Wollen Sie spielen oder wollen Sie singen? Und es war noch sehr in Schubladen damals. Und ich habe mich da nicht mehr getraut. Es war der große Wunsch, ich wollte singen. Ich habe natürlich so privat gesungen. Ich habe so Kabarett gemacht auch hier in Hamburg und immer mal was Musikalisches. Aber ein ganzes Album aufzunehmen, das war immer mein Traum und das brauchte so lange. Das liegt auch daran, dass die ganzen anderen Arbeiten, die ich dann machte, synchron, ich habe unglaublich viel synchronisiert, Tag und Nacht, Theater spielen, Hörspiele, Synchronbücher schreiben, es hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe eigentlich wirklich das Gefühl, ich habe so durchgearbeitet jahrelang und das war toll, aber ich habe dadurch vielleicht ein paar Sachen aus dem Blick verloren, die mir am wichtigsten waren. Und das habe ich jetzt seit ein paar Jahren versucht, ein bisschen besser zu sortieren, weil die Zeit wird knapp. Ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste und ich muss jetzt die letzten 57 Jahre gut so einteilen.
Alter.
Na, es ist heutzutage natürlich kein Alter und außerdem sehe ich ja viel jünger aus.
Ja. 50 ist das neue 40.
Ja, genau. Nein, tatsächlich ist es ein bisschen anders als früher. Aber ich bin ein Spätentwickler. Ich bin Frühentwickler, aber ich bin auch ein Spätentwickler. Und Sachen, die mir sehr wichtig sind, die brüte ich sehr lange aus. Und das ist der Grund, warum ich diese Songs, die ich jetzt auf dem Celluloid-Album versammelt habe, die begleiten mich wirklich schon mindestens seit 40 Jahren.
Kann ich mir bei You Only Live Twice natürlich gut vorstellen.
Ja, das ist, glaube ich, einer, der später dazu kam, weil ich kein James-Bond-Fan war.
Oh.
Nein, aber der Song ist natürlich großartig. Und ich hatte, als ich in London lebte, Mitte der 90er Jahre, hatte ich ein John Barry-Album. Und John Barry trat auch in der Royal Albert Hall auf. Und da war ich in diesem Konzert. Und das You Only Live Twice ist einfach großartig. Aber vor allen Dingen ging es um so Songs wie Walk Through the World with Me aus diesem fast vergessenen Film Goodbye Mr. Chips oder also eher die Balladen. Die Balladen haben mich so begleitet. Und Por qué te vas aus diesem Carlos Saura Film Züchte Raben, der Ende der 70er Jahre gedreht wurde und den ich dann irgendwann Ende der 70er Jahre auch im Fernsehen gesehen habe, als die ARD noch so großartige Repertoire, so Retrospektiven ins Programm gebracht hat. Ja, und insofern, diese Songs, die sind irgendwie Teil meiner DNA geworden und die mussten jetzt auch wirklich mal raus. Und die Arbeit mit den Musikern, das waren 12 Musiker und Leonard Malig, Christopher Noth sind die beiden sozusagen Hauptakteure, weil die das auch arrangiert haben und die künstlerische Leitung übernommen haben für die Musik. Die waren großartig, weil die mussten mit mir ja umgehen, wie mit einem Schauspieler, der zwar singt, aber der nicht wie ein Musiker kommuniziert unbedingt. Ich kommuniziere eher an Bildern, die haben ein Arrangement gebaut, zum Beispiel für Wait Until Dark, dem Song aus Warte, bis es dunkel ist. Und das war ganz schön, aber ich habe irgendwie gesagt, ja, aber ich stelle mir da eher vor, ich stehe allein in einem Wald und am Ende dieses Waldes sehe ich ein Licht. Und kann man das irgendwie musikalisch abbilden? Und am nächsten Tag kamen die mit einem Arrangement, was genau für mich dieses Gefühl vermittelt hat. Und das ist einfach genial. Da hatte ich großes Glück, weil Leonard Malig kannte ich schon, als er Kind war. Wir mögen uns sehr und wir haben immer mehr oder weniger locker über solche Projekte gesprochen und dann hat das funktioniert. Und Leonard und Christopher haben die anderen Musiker zusammengesucht und da war ich dann plötzlich in dem Kreis von so wirklich hochkarätigen Leuten, die gar nicht unbedingt sofort eine Affinität, glaube ich, zu dieser Musik hatten, die aber vielleicht eine Affinität dann zu mir hatten oder zu meiner Begeisterung. Und so hat das funktioniert. Und ich will auf jeden Fall weiter singen.
Aber das ist ja schon faszinierend, weil du kannst jetzt bei der Musik, kannst du in Bildern denken, weil du die entsprechenden Filme vor dir hast, oder?
Nee, Wait Until Dark spielt ja nicht im dunklen Wald.
Nee, spielt nicht im dunklen Wald, aber sie selbst ist ja mit der Dunkelheit gesegnet, sagen wir es mal so.
Ja.
Und das große Finale spielt ja auch bei sehr viel in Dunkelheit. Mhm.
Aber weißt du, das Interessante ist ja, wenn man so einen Film liebt, du baust dir komischerweise deinen eigenen Film irgendwann.
Ja, irgendwann, ne?
Und dann siehst du den Film, also ich habe das ganz, ganz häufig so gemacht, dass ich diese Songs, ich wusste nach einer Sortierung, wusste ich, okay, das werden die 12 Songs. Und dann habe ich mir diese Filme aber nicht angesehen. Ich wusste, die tauchen darin auf. Ich hatte sie aber in Erinnerung, wo sie im Film waren. Und als ich den Text fürs Booklet geschrieben habe, habe ich mir die Filme nochmal angesehen und war überrascht, dass sie teilweise ganz anders waren, als ich sie in Erinnerung hatte. Und das fand ich erstaunlich, weil ich hätte vor Gericht geschworen, dass die Szene dann kommt und dass der Song da anfängt unter dem Schritt, den Petula Clark mit Peter O'Toole macht. Es war aber nicht so. Die Filme lebten in mir weiter. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was ich hoffe, geglückt ist bei diesem Album. Es sind keine reinen Coverversionen, sondern es ist eigentlich eine neue Version, die sehr viel. Das ist schon eine Hommage und ein Tribut an die Originale, aber es ist meine Version und unsere Version, die vielleicht dann eben eine neue ist.
Du hast ja auch gesagt, du versuchst diese Musik zu, oder diese Sachen, die du machst, auch mit den Hitchcock-Büchern, also mit den Vorlagen zu Hitchcock-Filmen und mit den Musikstücken, Sachen zu konservieren, für die Nachwelt zu erhalten. Mhm. Ja.
Ja.
Glaubst du tatsächlich, dass so viele Sachen über kurz oder lang vergessen werden und komplett aussterben, wenn es nicht Leute gibt wie uns, die zum Beispiel entweder die drei Fragezeichen so in Ehren halten und versuchen halt, da den Kult oder auch eben die Popularität weiterleben zu lassen. Und dann aber auch halt Leute wie du, die halt versuchen, eben diese alten Filme, weil ich bin ja dankbar dafür. Ich wäre ohne deine Lesung, wäre ich zum Beispiel nicht auf diese 39-Stufen-Vorlage gekommen. Mm. Aber ja, ich finde, das Interesse dafür nehme ich nicht mehr so wahr.
Nee. Darum glaube ich schon, dass ich, also ich meine, das ist natürlich, weißt du, diese Position habe ich nicht. Das ist nicht, ich kann ja nur in meinem Wirkungskreis, und ich bin nun mal Schauspieler, der auch liest und vorliest in diesem und singt und was auch immer er nun alles glaubt machen zu müssen. In meinem Wirkungskreis kann ich dafür sorgen, dass das, wofür ich brenne, nicht erlöscht. So sehe ich eigentlich meine Aufgabe. Und ich liebe wirklich bestimmte Bücher und ich liebe bestimmte Musik. Ich liebe bestimmte Filme. Und es tut mir körperlich weh, wenn die vergessen werden oder wenn Leute gar nicht wissen, dass es sie gibt, wo ich sage, nee, aber wisst ihr müsstet mal den Film von 1945 sehen. Da hat XYZ es eigentlich schon gemacht und ihr glaubt aber, die Erfindung ist 2019 gewesen. Nein, nein. Und die Menschen damals mussten unter ganz anderen Bedingungen Dinge möglich machen. Also ich habe eine große Bewunderung einfach vor Leuten, die innovativ sein mussten, weil es die technischen Möglichkeiten nicht gab, vor wirklich Professionalität, vor Können. Also ich meine, es gibt kaum jemanden, den ich mehr bewundere als Fred Astaire, oder wenn ich sehe, dass die eine Tanzsequenz gedreht haben und ich sehe keinen Schnitt. Also die haben es nicht, du musst mit barer Münze bezahlen, und das versuche ich auch bei meinen Lesungen. Darum will ich eben keine akustische Spannungsdecke unter meinem Text haben, weil ich will bare Münze zahlen. Ich will, dass man mir zuhört. Das ist natürlich eine gewisse Eitelkeit, aber auch, weil ich das Gefühl habe, es ist pur. Und ich glaube, das Pure ist etwas, was am sattesten macht. Wenn du etwas pur bekommst, dann kannst du auch am glücklichsten sein. Aber du kriegst die pure Essenz nicht oft. Es wird immer zugekleistert mit irgendwas. Dann kriege ich das Gefühl schon serviert, bevor ich es überhaupt selber empfinden darf. Das interessiert mich nicht. Ich bin da wahnsinnig puristisch. Das ist schrecklich. Ich glaube, ich bin in der Beziehung ganz furchtbar. Und ich weiß, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Ich bin jetzt ein sehr starker Verfechter gerade von diesem Purismus und Minimalismus und so. Ja, ist ja alles schön und gut. Aber ich weiß, das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber wahrscheinlich reagiere ich auf allergisch auf Fassade. Und es ist in unserer Branche viel Fassade und wenig
Substanz.
Ja, danke für das schöne Wort.
Jetzt stelle ich mir aber natürlich jetzt auch die Frage, der Sänger Jens Wawrzyk, wenn der auf die Bühne möchte er auf die Bühne mit seinen Songs als Sänger?
Ja.
Corona jetzt mal ausgeblendet. Ja. Möchte er das, und wie kann man sich das dann vorstellen? Auch die Umsetzung. Weil da geht es ja nicht nur um Purismus wahrscheinlich, sondern auch um...
Ja, ich glaube, so ein Konzert, wenn man so will, würde eine Art von Weiterführung der Abende sein, die ich bereits mache. Ich glaube, ich würde was über die Filme erzählen, aus denen die Songs kommen. Ich würde irgendwie versuchen, einen persönlichen Abend zu bauen mit tollen Musikern auf der Bühne. Und die Räder, die drehen sich gerade. Ich baue innerlich gerade so einen Abend zusammen. Insofern weiß ich noch gar nicht genau, wie er aussehen wird. Aber ich werde wahrscheinlich schon aus rechtlichen Gründen oder so jetzt keine Filmschnipsel einspielen und die Songs bebildern, weil das würde wieder genau dieser leichte, the easy way out sein. Ich werde ja gespiegelt in meinen Live-Abenden. Und das, was dem Publikum gefällt und was mich freut, dass es ihnen gefällt, ist, dass sie das Gefühl haben, dass es ein persönlicher Abend ist, weil ich am Anfang meiner Hitch- und Ich-Abende immer auch etwas erzähle. Und man spürt, warum ich Hitchcock liebe und was es mit diesem Film auf sich hat, mit dieser Vorlage, was die beiden verbindet, was die beiden nicht verbindet. Und so hat man einen persönlichen Einstieg durch eine persönliche Ansprache von mir. Das ist ein Teil des Abends. Dann kommt die Lesung und am Schluss jedes Hitchcock-Programms singe ich einen Song aus einem Hitchcock-Film. Und das ist meistens noch eine große Überraschung. Also bei Die Vögel war das etwas schwierig, weil Die Vögel ist ein Abend, der mit Theremin gemacht wird. Also mit diesem...
Echt? Das muss man erst mal spielen. Ja, das müsst ihr erst mal spielen.
Ja, das musst du erst mal spielen, genau. Der Jan-Peter Pflug macht das ganz großartig. Aber natürlich ist es sehr schwer, zum Theremin zu singen. Und da habe ich gesagt, ja, das geht nicht. Also wir müssen irgendwas anderes finden. Und Jan-Peter hat als Kind schon Akkordeon gespielt. Und was wir jetzt machen am Ende von Die Vögel, ich singe Feed the Birds aus Mary Poppins. Und das ist super schön, weil die Leute es erstens überhaupt nicht erwarten und es dann wie so ein Moment des Ausatmens ist am Ende von dieser angespannten 90-Minuten-Lesung. Und ich glaube, mein musikalischer Abend wird aus verschiedenen Elementen bestehen. Und der rote Faden ist jetzt, wenn ich Celluloid auf die Bühne bringe, gibt es ja durchaus auch auf dem Album eine Art von Dramaturgie, finde ich. Und es gibt dieses Motto, ich bin at the crossroads, das ist der erste Song auf dem Album. Ich stehe am Kreuzweg. So empfand ich das ein bisschen. Darum habe ich auch letztes Jahr seit, ich glaube, Jahrzehnten das erste Mal meinen Geburtstag richtig gefeiert, weil ich das Gefühl hatte, es geht was Neues los. Ich traue mich mehr. Ich habe nicht mehr so viel Angst, was falsch zu machen. Das ist das, was mir wichtig ist. Also habe ich auch das Recht, es zu veröffentlichen. Natürlich immer mit Leuten um mich herum, die auch einen kritischen Blick auf mich haben, weil ich bin nicht allmächtig und ich bin auch nicht unfehlbar. Also ich brauche Leute, die mich korrigieren und zensieren und sagen, Jens, das kannst du, aber das lass mal lieber sein. Obwohl ich wahrscheinlich mein größter Kritiker bin. Aber ich glaube, das ist das, was mir so vorschwebt. Also diese verschiedenen Elemente von den Abenden, die ich bisher schon gebaut habe, zusammenzubringen und dann aber diesen roten Faden auch des Albums, den dramaturgischen Faden, auf die Bühne zu bringen.
Ich finde es total spannend, dir zuzuhören, weil man wirklich das Gefühl bekommt, dass du, wenn du etwas machst, künstlerisch, wenn du dich ausdrückst, dass du dahinter stehen musst, dass du das mit Leidenschaft und mit persönlichem Interesse im besten Fall wahrscheinlich vermengst, um dann zu sagen, so, jetzt ist das in einer Form umsetzbar, wie ich mir das persönlich vielleicht vorstelle oder wünsche. Aber ich muss dann natürlich auch mal fragen, weil es ist ja auch natürlich, der Job hat ja auch einen gewissen Service-Charakter. Gab es in der Vergangenheit häufig mal so Rollen, gerade bei Hörspielanfragen vielleicht, oder wo du sagst, nee, danke für das Angebot, aber da sehe ich mich gar nicht. Das kann ich nicht, das ist nicht meins, ja? Das kommt schon häufiger vor?
Häufiger weiß ich nicht, aber es kommt, es kommt auch immer häufiger. Es kommt jetzt immer häufiger vor. Absolut.
Ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, es gibt nichts zu unterbrechen.
Okay. Gibt es denn aber auch eine Rolle, die du bereut hast, vielleicht abgelehnt zu haben oder nicht wahrgenommen ja, wahrnehmen zu können?
Mir wurde angeboten vor vielleicht 3 oder 4 Jahren La Cage aux Folles zu spielen, also dieses Musical, mhm. I Am What I Am. Und diese Rolle. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich in einer anderen Theaterproduktion schon halb war. Ich hätte das irgendwie reinquetschen können, aber ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Das ist mir zu... da hatte ich Angst, weil ich dachte, Musical zu spielen ist nochmal eine andere Disziplin. Das hätte ich gerne gemacht, wenn ich sozusagen mehr Luft um mich herum gehabt hätte. Aber das war damals nicht möglich. Das habe ich schon bereut, weil ich dachte, okay, das weiß ich nicht, ob mir das nochmal angeboten wird. Aber ich hatte andererseits auch viel Glück, dass mir Sachen angeboten wurden, die ich gerne spielen wollte. Und auch beim Oetinger Verlag habe ich 2 Sachen gelesen, die 2 wunderbare Kinderbücher, Peter Pan und die Brüder Löwenherz, das waren wirklich 2 Bücher, die mir sehr viel bedeutet haben und das empfand ich als Geschenk, die als Interpret dann lesen zu können.
Wie reizvoll ist es für dich als Sprecher, als jemand, der professionell mit seiner Stimme arbeitet, in völlig andere Gefilde zu wandern, also von der Verstellung der Stimme oder mal Charaktere, die man überhaupt nicht erwarten würde. Peter Shaw sicherlich das populärste, aber das ist ja vielleicht auch ein großer Reiz oder eben auch nicht mal diese, ich möchte es nicht Komfortzone nennen, aber zumindest das, was du lebst und atmest, zu verlassen und zu sagen, so habt ihr mich noch nie gehört.
Ja genau, würdest du zum Beispiel einen Batman von Christian Bale sprechen?
Ja, natürlich. Also ich habe ganz viele, ich meine, ich habe auf der Bühne Kindermörder gespielt. Ich habe gerade in den öffentlich-rechtlichen Hörspielen alle, ich sage mal, alle schrägen Charaktere, die es gibt, absolviert. Ich werde eigentlich eher für genau diese Sachen besetzt und nicht für etwas wie Peter Shaw. Also Peter Shaw ist nebenher eigentlich für mich als Sprecher oder Schauspieler. Ich werde immer für die nicht Mainstream, nicht für die stromlinienförmigen Charaktere genommen, weil meine Stimme offensichtlich irgendwas transportiert, was ich nicht weiß. Aber selbst Peter Shaw, haben wir schon drüber gesprochen, ist ja Gott sei Dank nicht so eindimensional. Den empfinde ich schon auch als eine Spielfläche. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich, glaube ich, eine Live-Lesung gemacht in Berlin, Der Horler. Das ist eine großartige Geschichte von Guy de Maupassant, in der jemand wahnsinnig wird. Und das hat sehr viel Furore gemacht, vielleicht weil es mit diesem Coronavirus zusammenkam, weil der Hauptdarsteller, also die Hauptfigur, glaubt, sie wird plötzlich sozusagen ein fremdes Wesen nimmt von ihr Besitz. Und man weiß nicht, ist das ein Virus, ist es eine Besessenheit? Es ist eine sehr unheimliche und sehr dichte Geschichte und das aber die Frage war ja eigentlich mit der Stimme. Ich denke nicht darüber nach, wie ich spreche. Also Peter Shaw, da verstelle ich meine Stimme ja nicht. Ich verstelle eigentlich meine Stimme, außer wenn du Zeichentrickfiguren sprichst, versuche ich sie überhaupt nicht zu verstellen, weil es geht eigentlich immer um die Haltung. Peter ist halt ein bisschen jünger und ein bisschen naiver. Und wenn ich Joss Merlin spreche von dem neuen Hörbuch, dann ist der gebrochener. Aber eigentlich ist es alles meine Stimme. Es ist eher, dass ich, das haben Zuschauer beobachtet und tatsächlich empfinde ich mich so. Wenn ich auf der Bühne stehe und Live-Lesungen mache und ich kürze sie ja sehr häufig so oder lasse sie kürzen, auch mit Hilfe von einer Kollegin, Maria Hartmann und Olaf Kreuzenbeck, dass ich versuche, die Dialoge zu spielen, ohne zu erklären, sagte X, sagte Y. Mhm. Also du hast einen reinen Dialog auf dem Blatt. Und ich springe in die verschiedenen Figuren und habe das Gefühl, ich bin ein Medium. Das ist wirklich merkwürdig. Ich bin danach wirklich auch körperlich erschöpft, aber ich habe das Gefühl, es ist irgendwas in mich gefahren und ich bin plötzlich die Frau und der Mann. Und vor Jahren, Klammer auf, Klammer zu, war ich mal bei einem Astrologen in New York. Und der sagte, für mich als Person wäre das Allerbeste, ich würde mich alleine auf die Bühne stellen und ganz viele Rollen gleichzeitig spielen. Und da habe ich gesagt, das würde ich niemals machen, weil nichts ist langweiliger, als wenn einer allein auf der Bühne steht. Und außerdem, mit welchem Recht soll ich da mich also so spreizen? Neulich dachte ich drüber nach und dachte, im Endeffekt mache ich sowas Ähnliches jetzt. Aber dadurch, dass ich einen Musiker bei mir habe oder eine Musikerin, habe ich nicht das Gefühl, das ist ein One-Man-Abend. Wir sind da zu zweit. Und ich spiele auch ein bisschen dann natürlich für meine Musikerin oder meinen Musiker. Aber es ist so ein bisschen so, als ob ich eine Split-Personality bin für die Zeit und einfach in verschiedene Jänse hüpfe.
Ja, oder wie so ein Radiosprecher von früher. Der musste ja auch alles vorlesen. Wenn er irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt Krieg der Welten oder sowas mal abgefeuert worden ist.
Ah ja.
Also ja. Wäre jetzt für mich so ein Vergleich. Ja. Jens, ich befürchte, wir müssen zu einem Ende kommen.
Ja, das tut mir sehr leid. Denke ich doch.
Wir haben.
Du denkst es, aber du hoffst es hoffentlich.
Nein, ich hoffe es nicht.
Wir können aber noch. Mich würden tatsächlich noch zwei Sachen. Zwei
Jeder darf
Sachen.
Noch eine Frage stellen.
Oh Gott, pass auf, dann frag ihn mal, ob er privat.
Du willst jetzt mir jetzt meine Frage stellen, damit du sie nicht so mit den drei Wünschen.
Ne? Ja, genau. Ja. Ich versuch's trotzdem schnell zu machen.
Obwohl, das habe ich nie verstanden mit den drei Wünschen. Ich hätte immer mir als erstes gewünscht, ich möchte, dass mir alle Wünsche, die ich ab sofort habe, erfüllt werden.
Und damit das hat ja auch nur Disney eliminiert, diesen Ausspruch.
Ah.
Also bisher habe ich in keinem anderen Wunschlampenfilm das mitbekommen, dass man genau diesen Wunsch, den du geäußert hast, den ich auch äußern würde,
ja,
dass man den halt so direkt auf Anhieb eliminiert. Das macht nur der Genie bei Aladdin.
Und wie ist es denn nochmal, da muss ich, sorry für den Exkurs, bei der Dieb von Bagdad,
ja,
diesen Kindheitsklassiker von mir.
Der kommt nicht auf die Idee.
Der kommt einfach nicht auf die Idee. Der denkt nur erst ans Essen.
Genau, noch, und dann der will die Würstchen haben. Und dann, keine Ahnung, irgendwas anderes, ja. Und
ja,
dann,
okay.
Aber gut. Der kommt nicht auf die Idee.
Also diese ich sag mal so, dieses, das Juristische, das Kleingedruckte wird nicht in dem Film thematisiert, um einmal geklärt zu sein für den Rest. Ne? Ja, okay, gut, ja. Aber das stimmt, ja.
Mich würden zwei Sachen interessieren. Gibt es derzeit trotzdem aktuelles Kino, das dich erreicht? Und hörst du parallel zu den ganzen Sachen, die du machst, gibt es irgendwie auch eine, sag ich mal, Hörspiel- oder Hörbuchempfehlung von dir, wo du sagst, ey, das fand ich richtig, richtig gut.
Oh nee, das ist ganz schwer, das zu beantworten, weil ich höre keine Sprache. Das macht mich wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also wenn ich Hörspiele höre, manchmal höre ich alte Hörspiele, also alte aus den 60er Jahren oder eine Lesung von 1900. Mia Farrow liest Rosemary's Baby, das habe ich neulich gehört. Aber das ist so weit weg von mir, da denke ich nicht drüber nach, wie ist es gemacht. Da freue ich mich einfach, dass sie den Roman liest, mit dem sie Filmgeschichte geschrieben hat, sozusagen durch ihre Darstellung. Aber also insofern, da bin ich ein ganz, ganz schlechter Ratgeber, weil ich einfach keine Ahnung habe und ein Fachidiot. Ich höre zu sehr, das ist so gemacht und das ist so. Wer da richtig gute Antworten geben kann, ist zum Beispiel Andreas Fröhlich. Der ist ein richtiger Hörspiel und Hörbuch, glaube ich, Konsument im positiven Sinne. Also tut mir leid, da kann ich keine Empfehlung aussprechen, außer natürlich meine komplette Autobahn-Hörbuchreihe, die ist großartig. Aber sonst aktuelles Kino, ja, da gibt es immer mal wieder so den einen oder anderen Film, aber jetzt müsste ich mal überlegen, was ich wirklich als letztes, was mir verblüffend gut gefallen hat, war, der ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, was war ein deutscher Film, und zwar Der Junge muss an die Luft. Hieß der so?
Ja, Der Junge muss an die frische Luft.
Ja. Mhm. Vor allen Dingen fand ich, er war extrem gut gespielt. Er war, ich fand einen Fehler, dass H.P. Kerkeling sich selber zeigt.
Am Ende, ne?
Das hätte ich wirklich rausgelassen. Ja. Also das fand ich sentimental und irgendwie überflüssig. Ich wundere mich manchmal, welche Filme so gefeiert werden, wie La La Land zum Beispiel. Das habe ich nicht begriffen, weil ich dachte, ja, aber Ginger Rogers und Fred Astaire haben es hundertfach besser gemacht. Außerdem haben sie nicht, naja gut, solche Sachen. Ich fand diesen Almodovar-Film, wie hieß der nun, Macht und
Pain and Glory,
ja.
Also Leid und Herrlichkeit.
Ja, der hat mir gefallen und es gibt immer mal wieder so so Sachen. Man muss mich wahrscheinlich mitnehmen und sagen, den gucken wir jetzt an. Aber es gibt tatsächlich auch so viele andere ältere Filme, die ich noch nicht kenne. die, wo ich so nach und nach erstmal nachhole. Und ich meine, wenn ich von älteren Filmen rede, rede ich ja von Filmen aus den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. Ein brandneuer Film für mich war neulich Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson. Ich glaube, der ist von 1972. Und den fand ich höchst interessant, weil der ja so umstritten war. Und ich fand ihn aber überhaupt nicht oberflächlich. Ich fand auch Charles Bronson, ich musste Abbitte tun, ich fand, der hat genial gespielt, weil er sehr fein und diskret war in seinem, auch gerade in seiner Trauer um seine Frau. Naja, jetzt müsste man den Film sehen, aber ich fand den Film wirklich interessant und das war aber ein Vorstoß in moderne Zeiten. Ich gehe gleich schnell wieder in die 60er Jahre zurück.
Was ist der nächste Film? Hast du schon ausgeguckt für den nächsten Filmabend, wo du sagst, den wollte ich mir jetzt immer mal anschauen?
Ja, ein Film mit Fanny Bryce. Wisst ihr, wer Fanny Bryce war? Ihr wisst, wer Barbara Streisand ist?
Natürlich,
ja. Okay. Und Barbara Streisand hat einen Oscar bekommen, als sie Fanny Bryce gespielt hat in Funny Girl. Und Fanny Bryce war eine berühmte Komödiantin, berühmte jüdische Komödiantin in den 20er, 30er, 40er Jahren. Die hat auch viele Broadway-Shows gemacht und war halt eine unglaublich witzige Frau. Und ich habe einen alten Film von, ich glaube, der ist von 1931, der heißt, und ist das nicht ein wunderbares Motto, um diesen Podcast zu beenden? Der Film heißt Be Yourself.
Wunderbar. Interessant. Okay, dann wissen wir also, was bei dir quasi rotiert oder in welcher Form du ihn auch immer sehen wirst.
Ja.
Super spannend.
Hey, bleibt uns nicht viel anderes zu sagen als vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Ja,
vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und vor allem in unser aller Sinne, dass die Corona-Einschränkungen, die Krise möglichst bald so überwindet werden kann, dass wir dich dann vielleicht auch auf der Bühne sehen dürfen.
Ja.
Wenn also, die Celluloid dann zu einem runden Abend.
Ja, dann seid ihr da.
Dann sind wir da, kommen wir gerne vorbei. Ansonsten sprechen wir auch hier nochmal die Einladung aus. Komm gern nochmal vorbei. Also ich hätte tatsächlich die eine oder andere Hitchcock-Kino-Plus-Spezialidee zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es nämlich zwischendurch gesehen, er ist ja unser Kino-Plus, unser Filmspezialexperte. Da ratterte so einiges.
Oh ja,
einige Zahnräder.
Podcast über Hitchcock bin ich sofort dabei.
Ja, fantastisch. Müsste nicht unbedingt Podcast werden,
also, oder
auch
was
mit
auch
Bild. Immer. Aber wird dann auch als Podcast möglich sein.
Alles für Hitchcock mache ich alles.
Super. Super. Vielen, vielen Dank, Jens.
Gerne.
Ja, und vielen, vielen Dank da draußen. Wir verabschieden uns von euch mit unserer ersten Ausgabe Hörspielplatz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr bleibt uns treu und hört auch weiterhin zu, wenn jetzt noch andere Leute aus dem Bereich kommen und versuchen, mit uns hinter das Geheimnis der Faszination Hörspiele zu kommen. In diesem Sinne, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Hörspielplatz ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment mit freundlicher Unterstützung von Sony Music. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.